Ihr habt in den Programmheften einen Text abgedruckt aus dem Römerbrief, aus dem 6. Kapitel, die Verse 1 bis 4, die möchte ich gerne vorlesen. Paulus, der hat diesen Brief an eine Gemeinde in Rom geschrieben und hat einiges vorher schon erklärt und jetzt steigen wir quasi so mitten in seinen Brief ein, im 6. Kapitel, Verse 1 bis 4. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir dann noch länger mit der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Ich habe den Männern unter uns, vielleicht auch den emanzipierten Frauen, also tut mir leid, wenn ich euch damit auf den Schlips trete, was mitgebracht. Ihr lieben Männer, was ist das? Dürft ihr euch laut sagen?
Für den Grill.
Ja, für den Grill, aber etwas präziser?
Ja, Grillanzünder.
Genau, Grillanzünder. Und was ist das für ein Grillanzünder? Speziell? Nein, ich meine nicht, das meine ich nicht. Das ist schon zu speziell. Es gibt, ich pfeife, genau. Was ist der?
Flüssig.
Danke, genau. Flüssiger Grillanzünder. Es gibt auch festen Grillanzünder. Im Übrigen kann ich die festen Grillanzünder, die natürlichen, viel mehr empfehlen als alter Griller. Aber egal, ich habe euch den flüssigen mitgebracht. Und warum? Weil ich dachte, das ist ein ganz gutes Bild, um zu erklären, was Paulus vorher erklärt hat in diesem Brief, wo wir gerade so mitten reingesprungen sind. Er hat nämlich vorher über die Gnade Gottes im Verhältnis zu unserer Sünde, also zu dieser Auflehnung, die jeder von uns naturgemäß mitbringt gegen Gott, dieses Verhältnis Gnade-Sünde, da hat er drüber gesprochen. Und das ist ungefähr so, was er da beschreibt, wie wenn du Kohlen hast, und also im Grill die Kohlen, und normalerweise, wenn diese Kohlen einfach da so liegen, könntest du diesen flüssigen Grillanzünder nehmen und draufhauen ohne Ende, bis es tropft. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal gemacht hat. Das geht. Also das tropft dann so richtig runter. Die werden so richtig vollgesogen mit Grillanzünder. Aber, sagt Paulus, im Bild gesprochen, seit Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, sind die Kohlen nicht einfach nur so mehr da und liegen rum, sondern seitdem ist da Feuer an den Kohlen. Und was passiert, wenn man jetzt Grillanzünder auf diese Kohlen spritzt, wenn da Feuer ist?
Nein.
Löscht man das Feuer damit?
Nein.
Nein, sondern?
Man zündet sogar an.
Es brennt nicht nur, sondern es geht richtig ab. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das mal probiert habt, so Grillanzünder, der hat so ein bisschen Ladungshemmung, das ist so ein Schutz. Aber grundsätzlich, wenn man das auf diese Kohlen schüttet, wenn das schon brennt, dann löscht man das Feuer nicht, sondern geht es richtig zur Sache. Das Feuer wird immer mehr. Und das ist das Bild, was Paulus benutzt. Er sagt, da war die Sünde in der Welt, in unserem Leben. Und dann ist Gottes Gnade durch das, was Jesus getan hat, dazugekommen. Und seitdem ist es so, dass die Gnade die Sünde immer besiegt. Immer mehr. Je mehr Sünde du quasi sozusagen draufhaust, desto größer wird die Gnade. Die Gnade ist immer mehr. Man kann sozusagen die Sünde oder die Sünde kann die Gnade nicht mehr toppen, sondern egal, was in unserem Leben da ist an Sünde, was an Rebellion gegen Gott ist, die Gnade ist immer größer, ist immer höher. Das hat Paulus vorher ausgeführt und er hat geschrieben, gerade dort, wo sich die Sünde in vollem Maß auswirkt, ist die Gnade noch unendlich viel mächtiger geworden. Eben dadurch, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und die Sünde ein für alle Mal besiegt hat. Also das heißt, da wo wir gegen Gott rebellieren, da wo wir eigene Wege gehen, wo wir Gott nicht so lieben, wie wir das sollten, wo wir andere Menschen nicht so lieben, sondern nur uns und unseren Plänen nachgehen und alles dafür tun, damit unser Hunger nach Anerkennung oder nach Macht, nach Geld, nach Sex oder was auch immer wir so verfolgen, wo wir das im Blick haben, immer da, wo die Sünde scheinbar gesiegt hat, da ist die Gnade Gottes noch größer geworden, da ist nach wie vor Vergebung und Annahme möglich von ihm, da ist immer noch der Weg zurück zu Gott, die Gnade ist größer. Je mehr Sünde, desto mehr Gnade. Das ist quasi die Logik, die Paulus davor aufgebaut hat. Das ist unser Gott, das ist der Gott, dem wir dienen, das ist der Gott, auf dessen Name ihr getauft worden seid heute, der Gott der Gnade, der die Sünde besiegt hat in Jesus Christus. Und dann gab es damals so ein paar Schlaumeier, die es heute auch gibt, die sich Folgendes sagten, na, das ist doch super. So ein Gott, das ist doch perfekt, das ist so ein bisschen wie der reiche Daddy mit der Kreditkarte. Also mit anderen Worten, Daddy, gib mir deine Kreditkarte, der händigt sie dir aus und sagt, pass mal auf, mach was du willst, hab Spaß, ich zahl's. So ungefähr. Das ist das, was Paulus hier sagt, wenn er sagt, okay, wenn wir so einen Gott haben, dann können wir doch quasi, also nicht Paulus sagt das, sondern die Schlaumeier im Hintergrund, na dann können wir doch sozusagen mal so richtig Gas geben. Die Gnade wird doch immer größer und man könnte es ja sogar so interpretieren, dass man sagt, hey, wir wollen mal Daddys Großzügigkeit so richtig zur Geltung bringen. Wir wollen mal zeigen, was der alles drauf hat. Wir machen so richtig einen drauf. Und seht ihr, unser Daddy zahlt es trotzdem. Der kann es trotzdem. Ein Vorwand. Ich lebe mein Leben eigentlich so, wie ich will. Ich leiste mir, was ich will. Ich bin unterwegs auf meine Kosten. Naja, und Gott zahlt es ja. Gott hat schon die Sünde besiegt. Das macht alles nichts. Aber diesen Zahn zieht Paulus den Leuten, die so denken, ganz schnell. Er stellt diese Frage, sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Und dann seine Antwort, niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie können wir da noch länger mit der Sünde leben? Was meint Paulus damit, wir sind der Sünde gestorben? Wie können wir länger damit noch der Sünde leben? Meint er, dass wir als Christen quasi zu Jesus Ja gesagt haben? Und jetzt ist es aber doch so, dass wir gucken müssen, dass wir ein Leben leben, was möglichst perfekt ist, dass Gott uns immer noch sozusagen sein Gütesiegel ausstellt und sagt, alles gut, hier, du hast dich ab jetzt super benommen, deswegen mag ich dich, deswegen nehme ich dich an, deswegen lasse ich dich in den Himmel oder wie auch immer. Ist das sozusagen das, was Paulus sagt? Also so eine andere Art von Religion? Habe ich mir ja schon immer gedacht, Christsein ist nichts anderes als die anderen Religionen. Ich tue was, ich gehorche, ich mache was und dann kriege ich was dafür. Dann nimmt Gott mich an, dann kriege ich seinen Segen, dann hat er mich gerne oder wie auch immer. Und wehe, wenn nicht. Ist das das, was Paulus hier sagt? Nein, das wäre nicht Christsein. Das wäre definitiv nicht Christsein, weil Christsein viel radikaler und viel umfassender ist als das. Und um seinen Lesern das zu erklären, erinnert Paulus sie an die Taufe. Ich lese das nochmal. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Warum erinnert Paulus gerade an diesem Punkt die Leute in Rom, die Christen, an die Taufe? Ganz einfach, weil die Taufe ein so wunderbares Bild dafür ist, was in der geistlichen Welt schon Realität geworden ist. Nämlich, wir sind mit Christus gestorben, begraben und durch die Macht des Vaters wieder auferstanden. Und das gilt für alle die, die an Jesus glauben und für alle die, die sich haben taufen lassen, jetzt für euch, in diesem Fall speziell für euch sechs, das gilt, ihr seid mit Christus gestorben, begraben und ihr seid mit ihm wieder auferstanden. Und klar, ihr seid ja noch im selben Körper, ihr seid ja noch irgendwie dieselben Leute, ja, aber das ist bei euch Realität geworden, in der geistlichen Welt ist das bereits Realität und es wird und soll mehr und mehr Realität werden in eurem Leben. Paulus sagt im Galaterbrief, in einem anderen Brief, Folgendes. Er sagt über sich, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich lebe, aber nun lebt nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist das Selbstverständnis von Paulus und das sollte auch unser Selbstverständnis sein. Also was bedeutet es, Christ zu werden? Bedeutet das einfach nur, ich füge meinem jetzigen oder bisherigen Leben noch was dazu? So eine Art religiöses Hobby oder eine Ergänzung, die mein Leben irgendwie besser macht, hoffentlich zumindest? Nein, wenn du ein Leben mit Jesus beginnst, wirst du schnell merken, dass es nicht eine Ergänzung deines Lebens ist, sondern das Ende deines bisherigen Lebens und der Anfang eines neuen Lebens. Hans-Peter Reuer, das ist ein bekannter Leiter und Theologe aus Österreich gewesen, der ist vor kurzem bei einem Gleitschirmunfall tödlich verunglückt. Der hat einmal in einer seiner Predigten Folgendes gesagt: Viele Christen wissen, dass Jesus für sie gekreuzigt, gestorben und begraben worden ist. Aber was sie oft nicht wissen, ist, dass sie mit Christus gekreuzigt, gestorben und begraben wurden, um nun ein neues Leben mit ihm zu leben. Und das ist gerade das Verständnis, das nötige Verständnis, der Schlüssel, dass wir überhaupt ein neues Leben mit Jesus leben können. Ich werde nämlich nie in der Lage sein, ein neues Leben mit Jesus zu führen, wenn ich das nicht begreife und mein Leben entsprechend ausrichte, dass ich mit Christus gestorben, begraben worden bin und auferstanden bin. Und um das noch ein bisschen besser zu verdeutlichen, nochmal so richtig plastisch zu machen, dachte ich, mache ich mit euch eine kleine Fantasieübung zum Schluss. Ich weiß, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre, ich weiß nicht, ob ihr mal in so komischen Seminaren wart oder so, wo vorne so ein Psychologe steht und sagt, so, wir machen jetzt eine Fantasieübung, schließt alle mal eure Augen und so. Ich hasse das wie die Pest. Ja? Deswegen habe ich jetzt den schönen Vorteil, ich stehe vorne. Aber ich lade euch trotzdem ein, ihr müsst nicht die Augen schließen. Aber ich habe die Fantasieübung vorher selber gemacht. Ihr dürft auch jederzeit aussteigen, ist auch gar nichts Wildes. Aber ich fand das sehr, sehr hilfreich für mich. Also, folgende Übung, entscheidet selber, ob ihr mitmacht. Stell dir Folgendes jetzt gleich vor, und zwar, wenn ich klatsche, ja? Wenn ich klatsche, geht's los. Dann bist du tot. In dem Moment bist du tot. Okay? Ready? Also. Du bist tot. Für einen kurzen Moment bist du aber irgendwie noch da. Aber du bist tot, aber du bist irgendwie noch da. Du kannst das beobachten, du siehst das alles. Du bist außerhalb von deinem Körper, du kannst nichts mehr tun. Du kannst nicht mehr mit Leuten reden, du kannst nichts mehr bewirken, gar nichts, du kannst sie auch nicht mehr berühren, aber irgendwie bist du noch da. Und jetzt nimm mal gerade wahr, was passiert ist. Welche Pläne hattest du für heute? Was wolltest du machen? Was hattest du noch vor? Ist vorbei. Pläne sind vorbei, kannst du nicht mehr machen. Welche Pläne hattest du für die kommende Woche? Was steht in deinem Terminkalender? Was hattest du geplant fürs nächste Jahr? Ist vorbei. Kannst du nicht mehr machen. Jetzt denk mal an deine Familie, an deine Freunde, an deine Beziehungen. All die Beziehungen, die du hattest, sie sind beendet, sind vorbei. Du kannst die Beziehung nicht mehr führen. Du kannst nicht mehr reden, du kannst nicht mehr da sein, du bist da nicht mehr dran. Nichts kannst du mehr ändern. Du kannst nichts mehr verbessern, du kannst nichts mehr verschlechtern. Es ist einfach zu Ende. Und jetzt denk mal an die Arbeit, an die Schule vielleicht, an die Projekte, die noch anstehen, was auch immer, an deine Interessen, an deine Kompetenzen. Überall steht so ein Schlussstrich drüber, ist vorbei. Und jetzt denk mal an deine inneren Kämpfe mit Versuchungen und Sünde und deinen Charakterschwächen. Auch das, alles vorbei. Es gibt keinen Ansatzpunkt mehr, weil du ja tot bist. Und jetzt schau mal innerlich, was du alles besessen hast. Wow, wie viel Zeit ist dafür draufgegangen? Dein Auto, dein Haus, dein Boot, deine Villa, was auch immer, oder dein Fahrrad oder keine Ahnung. Egal, was du besessen hast. Schau es dir an. Manches davon war schön, du hast es genossen. Deine Klamotten, dein Schmuck, deine Möbel, dein Computer, was auch immer, was dich sehr beschäftigt hat. All das hast du jetzt nicht mehr. Es hat dich nicht mehr, du hast es nicht mehr, du besitzt es nicht mehr. Und jetzt überleg mal deine inneren Kämpfe über der Frage, wer bin ich? Bin ich schön oder bin ich hässlich? Bin ich reich oder arm? Bin ich klug oder dumm? Bin ich beliebt oder einfach nur normal? Habe ich einen Freund oder habe ich keinen? Habe ich Spaß im Leben oder viel Mühe? All das ist plötzlich nicht mehr relevant. Es ist einfach vorbei. So, und jetzt folgt mir einen Schritt weiter. Jetzt verlässt du quasi innerlich die Erde. Du bleibst nicht hier, sondern plötzlich bist du in der Gegenwart Gottes. Ich weiß, es wird schwierig, sich das vorzustellen. Versuch's einfach mal. Sowas hast du noch nie gesehen, noch nie im Leben. Pure Schönheit, reinstes Licht, Jesus selber in seiner Herrlichkeit, der Vater, der auf dem Thron sitzt, mächtige, unzählbare Engel, die alle in ein gewaltiges Gotteslob ununterbrochen einstimmen. Würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu sein. Du stehst da, du kannst nicht anders, du bist gefesselt, du bist einfach nur am Beobachten, am Anbeten, mehr geht gar nicht. Bisher dachtest du, dass all das, was auf dieser Welt geschehen ist, das, was du so wahrgenommen hast, dass das, was du anfassen konntest, die wahre, ultimative Realität ist. Das ist sozusagen dein Leben. Aber jetzt weißt du, nein, die Realität ist was ganz anderes. Die Realität ist der Himmel. Deine Probleme und Sorgen, deine Projekte und Pläne, das, was dich so richtig in Beschlag genommen hat, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde, was dich sogar nachts manchmal umgetrieben hat, all das ist im Angesicht Gottes plötzlich alles vergessen. Innerhalb von Sekunden ist es nicht mehr da. Es beschäftigt dich nicht mehr. Du stehst im Himmel. Und jetzt stell dir Folgendes vor. Auf ein Zeichen Gottes hin schweigt mit einem Mal der gesamte Himmel und schaut zu dir. Alle Augen richten sich auf dich. Und dann kommt Jesus auf dich zu und sagt dir, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Und Gott, der Vater, sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind, über dich freue ich mich. Alles das, was du bist und hast, du selber gehörst mir. Und ich werde dich jetzt in dein Leben zurückschicken. Du wirst wieder auferstehen und noch für eine Weile in deinem alten Körper, in deinen alten Beziehungen, in deinem alten Umfeld leben. Aber du gehst da nicht mehr hin als der alte Mensch, sondern du bist ein neuer Mensch geworden. Du bist mein Kind. Ja, du lebst noch in deinem alten Körper mit deiner Persönlichkeit und all den Kämpfen und Schwächen, aber in dir hat etwas Neues begonnen. Und ich möchte, dass du mit mir in engster Verbindung als mein geliebtes Kind genau dort in diesem Umfeld lebst. Lebe so, dass du den Himmel und mich selber repräsentierst. Keine Sorge, ich werde dich führen, ich werde dich versorgen und befähigen. Ich bin deine Kraftquelle und der Grund deiner Freude und ich möchte dich dort gebrauchen. Jetzt dürft ihr alle zurückkommen. Was meinst du? Wie wirst du von jetzt ab deinen Tag, deinen Monat, den Rest deines Lebens gestalten? Wer oder was wird dir in deinem Leben das Wichtigste sein? Worauf, wonach wirst du dein Leben ausrichten? Wen wirst du fragen? Was ist heute dran? Auf wen wirst du hören? Wie wirst du mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, deinem Partner umgehen? Was wird dir in deinen Beziehungen wichtig sein? Und wie wirst du reagieren, wenn du doch wieder so gelebt hast wie früher und Gott ignoriert hast? Wo du weißt, er sagt, du bist mein geliebtes Kind, egal was passiert. Der da ist und sagt, ich vergebe dir deine Schuld und deine Sünden sind dir alle vergeben. Und zwar nicht nur das, was bisher passiert ist, sondern das Komplettprogramm. Wie wichtig wird es dir sein, ob du reich oder arm bist? Ob du dich immer wohlfühlst? Ob es immer bequem ist? Ob du ein Auto fährst oder Fahrrad? Ob du überhaupt ein Auto hast? Ob du in deiner kleinen Welt anerkannt bist oder nicht? Ob du verheiratet oder Single bist? Meinst du wirklich, du wirst in dein altes Leben zurückgehen und sagen, ha, wie cool! Mir sind meine Sünden vergeben und ich bin Gottes geliebtes Kind. Jetzt kann ich mein altes Leben genauso weiterleben wie vorher, als ob ich über mein Leben selber bestimme und als ob es Gott nicht gäbe. Ein Leben, das nur auf mich und auf meine Interessen ausgerichtet ist. Paulus sagt, niemals. Niemals. Wisst ihr denn nicht, dass wir durch die Taufe mit Christus gestorben sind und weil er von den Toten auferstanden ist, auch unser Leben neu geworden ist. Das ist das Bild und das ist die Realität, in der ihr sechs Täuflinge und jeder von uns, der mit Jesus unterwegs ist, lebt. Wir sind mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden zu einem neuen Leben. Und deswegen lasst uns dieses neue Leben jetzt auch leben. In der Kraft des Heiligen Geistes, nicht aus unserer Kraft, das funktioniert nicht. In der Kraft Gottes, in der Kraft des Himmels, wenn man so will. Wir sind geliebte Kinder Gottes, die der Sünde und unserem alten Leben mit Jesus gestorben sind. Und jetzt leben wir in der Kraft des Heiligen Geistes ein neues Leben. Und wisst ihr, wir feiern deswegen so häufig Abendmahl und wollen das jetzt gleich auch tun, wenn wir noch weiter Lieder singen, Gott loben, weil das ist so eine Erinnerung und wir brauchen solche Erinnerungen. Wir brauchen solche gedanklichen Übungen, die uns helfen, nicht uns selbst zu betrügen, sondern uns helfen, wieder neu die Perspektive auf die Realität zu bekommen. Und das Abendmahl ist nichts anderes als das, dass Jesus es so eingesetzt hat und gesagt, pass auf, ihr Menschen esst gerne, ihr trinkt gerne und das ist sozusagen euer Alltägliches. Und genauso wie das alltäglich für euch ist, soll für euch alltäglich werden, was ich für euch getan habe, nämlich, dass ich für euch gestorben bin, mein Blut vergossen habe, damit ihr rein seid und Zugang zum Vater habt. Und deshalb feiert das Abendmahl, indem ihr was von dem Brot abbrecht, so machen wir es, das dann in den Traubensaft tunkt, esst in dem Gedenken daran, was Jesus für euch getan hat. Und das wollen wir jetzt gleich auch tun. Es gibt die Möglichkeit, während der nächsten Lieder jetzt das Abendmahl zu feiern. Das Abendmahl macht nur Sinn für die Leute, die an Jesus glauben und ihm in dem Sinne nachfolgen. Und wenn du das tust, dann herzliche Einladung, gleich zum Abendmahl zu gehen. Kerstin wird hinten stehen mit dem Brot und dem Traubensaft. Und du kannst einfach hingehen, wie gesagt, dir was abbrechen, eintunken und das zu dir nehmen und dir das bewusst machen, was Jesus für dich getan hat. Und wie gesagt, wir wollen jetzt gleich dabei singen, Gott loben. Und du musst nicht zum Abendmahl gehen, fühl dich da wirklich frei. Es ist überhaupt kein Zwang, es ist einfach nur eine Chance, eine Möglichkeit. Und ich möchte aber mit uns jetzt noch zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du, dass du gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du diese Sünde durch Gnade schlichtweg um so viel überboten hast. Dass die Sünde in unserem Leben, die Sünde in dieser Welt, all das Dreckige, Schlimme, Böse, das, was in uns oft lebt, das, was woanders lebt, das ist von dir übertrumpft worden, überboten worden um Welten. Danke, dass wir in dir wirklich den gnädigen Gott haben und dem gnädigen Gott begegnen. Und danke, dass du uns hilfst, uns daran immer wieder zu erinnern, auch durchs Abendmahl. Und ich bitte dich, dass das jetzt passiert, dass wir uns erinnern dürfen, dankbar werden dürfen über das, was du für uns getan hast. Und wir wollen dich ehren dafür. Und dir gebührt wirklich alle Ehre, weil du hast das getan, was keiner von uns tun konnte. Amen.